Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Warum zahlen Millionen Menschen zu viel für ihre Handys? Monat für Monat, obwohl sie ihnen schon längst gehören. Warum Handys nicht einfach abbezahlen, statt unbemerkt immer weiter? Warum eigentlich nicht? Mit O2 Paystop zahlst du bei O2 dein Handy selbstverständlich nur ab und nicht unbemerkt immer weiter. O2, can do.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 196 von Hoffefunk, in der wir wieder viel einfach nur über Fußball und über Spiele sprechen werden, auch über das Spiel gegen Nürnberg, das aus jetziger Sicht noch genau 8 Stunden in der Zukunft liegt. Und darüber werde ich heute etwas kürzer mit Jonas sprechen, zu dem ich kurz schalten will und der wahrscheinlich mit Gripostat C und Ähnlichem ausgestattet ist, der aber trotzdem jetzt kurz Zeit hat, um ja, auf unseren Lieblingsverein zu blicken.
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Die erste Korrektur gleich, es ist nicht Gripostat C, es ist Boxer Grippal, ohne dass das jetzt Werbung sein soll. Da brauche ich schon härtere Geschütze. Ja, aber man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ich bin nicht ganz fit, aber wir treffen uns jetzt heute trotzdem, weil wir haben Dinge zu besprechen. Es ist zwar wirklich, wie du es schon gesagt hast, David, das erste Mal, dass wir wirklich uns mal auf Fußball konzentrieren können. Dass wir nicht über irgendwelche Ultrasachen oder über irgendwelche Vorstandssachen, Geschäftsführer, über Alex Rosen, über Sonstiges reden müssen, sondern wir können einfach mal unsere Fußballmannschaft einsortieren. Das ist jetzt schon ein Privileg, aber wenn wir schon gleich beim Fußball sind, ich muss sagen, jetzt in diesen 2 Wochen, wir haben eigentlich 2 Spiele nachzubereiten und 2 Spiele vorzubereiten. Worauf will ich da hinaus? Wir haben jetzt die volle Breitseite der 3 Wettbewerbe zu spüren aktuell. Wir haben Europa League gespielt, wir haben Bundesliga, wir haben DFB-Pokal und wir haben wieder Bundesliga. Wir haben 2 englische Wochen am Stück und da bin ich wirklich gespannt, wie die Mannschaft das durchhalten wird.
Ja, mit einem Kader, der für diese Belastung, sagen wir mal, nur begrenzt bereit genug ist. Wäre zumindest mal meine These. Aber was wir auf jeden Fall vor der Brust haben, sind 2 Spiele, die unsere Saison in eine ganz andere Richtung lenken können. Gegen Nürnberg und St. Pauli, machbare Gegner, wenn wir da beide gewinnen sollten, dreht sich die Saison und dann kann man ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, optimistisches Zwischenfazit ziehen vielleicht. Aber auch das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wenn wir zurückblicken, sehen wir zwar eine Niederlage gegen Porto, aber ansonsten immerhin mal 3 Spiele in der Bundesliga, in denen wir nicht verloren haben. Das kam auch länger nicht vor. Ich würde sagen, wir machen einen ganz, ganz kurzen Abriss zum Spiel gegen Porto, das wahrscheinlich das ja, emotionalste war, aber doch jetzt eine Weile in der Vergangenheit liegt und jetzt nicht so viel anbietet deswegen, wie vielleicht das Spiel gegen Heidenheim, das etwas aktueller ist und das natürlich ja, vielleicht eine etwas höhere Priorität hat. Aber was man mal kurz festhalten muss, das war eine wahnsinnig starke erste Halbzeit. Wir haben uns ja auch ein bisschen mit Porto beschäftigt, eine junge Mannschaft, aber eine junge Mannschaft, die ja eine wahnsinnig hohe Qualität besitzt. Und das Pressing von Porto, das so berüchtigt ist, hat überhaupt nicht gegriffen in den ersten 45 Minuten. Wir hatten vielversprechende Balleroberungen und wir hatten letztlich 2 wirklich gute Chancen durch JBL, eine mutmaßlich abseits. Sodass dann in Minute 46 war es, glaube ich, ein sehr schmeichelhaftes Tor für Porto durch Diallo fällt. Also das war keinesfalls leistungsgerecht und da war die Mannschaft schon sehr motiviert und sehr gut eingestellt. Und das hat zumindest mal richtig Bock gemacht.
Genau. Jetzt kannst du natürlich auf hohem Niveau meckern und kannst sagen, klar, wenn du Europa League spielst, kannst du nicht Angst vor Porto haben. Du musst auch Porto bezwingen wollen. Das wollten wir haben es nicht schlecht gemacht. Brun Larsen, wirklich, ich bin mit ihm zufrieden. Ich habe es vor 2-3 Wochen ja schon mal angekündigt, dass ich ihn wirklich mittlerweile als festen Bestandteil unseres Kaders sehe, aber halt als Joker. Weit weg tatsächlich vom Stammplatz, aber er ist als Joker wirklich fest in meinem Kopf verankert. Für solche Spiele wie in der Europa League top. Dass er da jetzt vorm Tor vielleicht nicht die letzte Kaltschnäuzigkeit hat, die hatte er vielleicht noch nie. Ja, und stimmt. Jetzt ist er auch nicht wirklich im Flow, deswegen sei ihm das mal vergeben. Auch so eine Kleinigkeit wie beispielsweise die gute Chance von Loschek, kurz vor dem Gegentor, ne, vor dem ersten Gegentor, wo er es einfach, da fehlt uns manchmal die letzte Cleverness, die beispielsweise ein Loschek noch von einem, okay, also die beiden unterscheiden noch mehr, aber das zum Beispiel unterscheidet halt ein Loschek von einem Kane oder von einem Lewandowski, weil ein Lewandowski nimmt wahrscheinlich dieses Geschenk des Elfmeters an. Also der wrestelt ihn zu Boden, während er schießt. Und ihm ist es aber ganz, ganz wichtig, dass er diesen Schuss trotzdem macht, anstatt dieses Geschenk anzunehmen. Gerade im Zeitalter des Videobeweises, wenn ein Innenverteidiger dich im Strafraum umklammert, da musst du eigentlich dieses Geschenk annehmen. Das gehört zum Profifußball dazu. In aller Ehren natürlich, dass er trotzdem schießen wollte. Aber ja, das ist diese letzte Cleverness. Und ansonsten ist es einfach blöd gelaufen. Du kriegst dann dieses blöde Gegentor, dann gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, der Stürmer Samu, der das 2-0 macht, der ansonsten relativ blass blieb, du musst einfach sagen, der hat eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen. Also das ist einfach tatsächlich auch eine andere Kategorie, als was wir da im Kader haben, und dafür kannst du wirklich stolz auf die Mannschaft sein. Das Einzige, was mich nachträglich wirklich wurmt, ist eben, ansonsten ist unsere Europa-League-Saison gut, dieses Unentschieden gegen Mütiland. Hättest du da gewonnen, da hättest du jetzt 6 Punkte, hättest gegen Porto, hättest gegen Tottenham, kannst die Spiele verlieren, die du eigentlich verlieren musst. Aber dieses Spiel in Dänemark, das wurmt mich wirklich noch ein bisschen.
Ja, absolut. Aber was, glaube ich, wichtig ist und was die Mannschaft, glaube ich, auch internalisiert hat, ne, also das war wirklich eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Viele Fans haben auch in den sozialen Medien geschrieben, dass sie stolz auf die Mannschaft sind, genau wie du es jetzt gesagt hast. Und auch auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport, ne, wo jetzt vielleicht nicht nur die großen Philosophen und Denker Deutschlands unterwegs sind, haben ganz viele Leute Hoffenheim Respekt ausgesprochen und sowas geschrieben wie trotz Niederlage gutes Spiel von Hoffenheim, und das obwohl da ganz eindeutig ein BVB-Logo im Account-Profilbild des Kommentierenden ist. Also kann man drauf aufbauen, aber davon kaufen kann man sich nichts. Die wichtigen Spiele, unter anderem gegen Braga, kommen noch, um es eben
Nur ein Drittel scheidet ihr aus. Das heißt, er muss es irgendwie schaffen, in die oberen 66% reinzukommen, und aktuell sieht das noch gut aus.
Aber da ist es dann halt so, dass man gegen Lyon vielleicht ein bisschen Glück, einen guten Tag braucht, um vielleicht das Remis zu holen. Gegen Braga muss es dann aber scheppern, idealerweise zumindest.
Wahrscheinlich ist es so, da wo du Punkte verlierst, wie zum Beispiel jetzt gegen Midtjylland, da musst du dann halt überraschend auch mal einen Punkt gewinnen. Wie jetzt gegen Lyon oder von mir aus auch gegen Tottenham. Das haben wir jetzt gegen Porto nicht geschafft. Die Chance war da. Trotzdem, es sei nicht vergessen, es war ein Auswärtsspiel, ne? Wir sind da nach Porto geflogen, ist ein imposantes Stadion. Also das macht schon was mit so jungen Spielern, und dafür auch eine Tom Bischoff, der das mit seinen 19 Jahren wieder echt gut gemacht hat. Wirklich, absolut. Da können wir nichts sagen über dieses Spiel. Es war wirklich in Ordnung. Unsere Europa-League-Saison ist mitunter das Einzige, was momentan einigermaßen gut läuft.
Ja, ich würde sogar sagen, dass man da eher den Strich runter machen kann und gut sagen, während es bei unserer aktuellen Bundesliga-Saison ja vielleicht eher mäßig trifft aktuell. Nach 8 Spielen, 8 Pünktchen. Aber wir haben da mit Heidenheim eben auch eine Mannschaft gesehen, die es uns sicherlich nicht leicht gemacht hat. Und so, dass es eigentlich, oder wie würdest du es sagen, Jonas, ein glücklicher Punktgewinn war? Oder bin ich dazu pessimistisch?
Nee, ich muss am Ende wirklich sagen, wenn du die Chancen und vor allem auch die Hochkaräter addierst, dann müssen wir froh sein, dass wir am Ende nicht noch verloren haben. Weil, sind wir mal ehrlich, wir waren am Anfang besser, wir waren die erste Halbzeit besser. Aber dieses Besser hat dir überhaupt nichts gebracht, weil das nämlich überhaupt nicht in große Chancen gemündet ist, dieses Bessersein. Und die gute Phase von Heidenheim, da waren die großen Chancen da. Und ich werde es wirklich leid. Ich freue mich wirklich für Olli Baumann, dass er wohl die Nummer 1 von Deutschland sein wird, bis Ter Stegen wieder da ist, weil er einfach auf diesem Niveau spielt. Aber es nervt mich schon so ein bisschen, dass wir uns nach jedem Spiel bei Olli Baumann bedanken müssen, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben oder dass wir mal gewonnen haben, weil es war am Ende wieder er. Was er da am Ende von der Linie kratzt, ist einfach unfassbar. Und am Ende musst du auch sagen, Offensive hin oder her, wir haben es nicht geschafft, in Heidenheim diese Mannschaft offensiv vor Probleme zu stellen. Wir hatten kaum Torchancen. Die meisten Chancen waren, ja, aus zu spitzem Winkel. Okay, wir hatten diese eine Bülter-Chance, die er kläglich vergeben hat. Die Berisha-Chance war eigentlich aus zu spitzem Winkel. Und der Rest waren Fernschüsse. Heidenheim stand tief. Es ist super schwer.
Ja.
Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr einfach unsere individuelle Qualität gewünscht von unseren, ja, einfach technisch überlegenen Spieler. Und das haben die einfach nicht so auf den Platz gebracht. Und deswegen, ja, du musst diesen Punkt unterschreiben. Es ist einfach so.
Ja, gerade eben, ja, Thema zweite Halbzeit. Aber Oliver Baumann muss man hervorheben, war auch zu Recht in der Sportschau-Elf des Tages. Und ich kann mir in dieser Form nicht vorstellen, dass man eine Entscheidung treffen kann gegen Baumann. Ich spreche jetzt von der Nationalmannschaft. Dass man also schlechtestenfalls sozusagen sagen kann, okay, man teilt die nächsten beiden Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn genauso auf wie bisher. Aber ja, uns hat hier die deutsche mutmaßlich Nummer 1 sicherlich den Arsch gerettet. Und was man auch nochmal sagen muss, man kann ja auch mal über den Gegner ein bisschen sprechen, Leo Sienza, der mir vorher überhaupt kein Begriff war, also da sollte man auf jeden Fall mal Augen und Ohren offen halten, ob das jetzt so ein positiver Ausrutscher war oder ob der immer so agil und so quirlig ist. Und das war ja auch, ne, die zweite Großchance, die Baumann da so rausgefischt hat. Ich sehe auch gerade, dass er in 11 Pflichtspielen jetzt schon 3 Treffer erzielt hat, obwohl er davor beim SSV Ulm gespielt hat.
Ja.
Aber ganz starkes Spiel auch von ihm. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, was mich so ein bisschen überrascht, und es stimmt ja eigentlich auch, wenn ich mir die Noten des Kickers für unsere Spieler so angucke, da war jetzt keiner wirklich schlecht im engeren Sinne. Ne? Es war einfach, wie soll man sagen, ein schwieriges Spiel gegen sehr tief stehende Gegner und ja, es hat einfach an Chancen gefehlt. Was man aber jetzt, ne, nochmal kurz besprechen sollte, ist, der ein oder andere wird sich vielleicht gedacht haben, nachdem er Matarazzos und Baumanns Aussagen gehört hat, ne, sowas wie hier Zitat, klarer Aufwärtstrend, gerade defensiv und so weiter und so fort, ja, da wird hier wieder viel schön geredet. Und das Gefühl verstehe ich. Ich sehe es aber ein bisschen anders tatsächlich. Weil klar hatte Heidenheim die ein oder andere Großchance. Aber wenn wir jetzt einfach mal die von Bräunig abziehen, ist es schon wieder nicht so. Also eigentlich war es abgesehen von der Bräunig-Chance ein wahnsinnig chancenarmes Spiel. Und das ist ja erstmal ein Kompliment an unsere Abwehr. Und mir sind so 2-3 Szenen aufgefallen, wo wir, wenn wir Fehler gemacht haben oder ja, schlecht agiert haben, eigentlich ziemlich gut reagiert haben. Und das erklärt vielleicht auch eine 2,5 für Nsoki oder eine 3 für Akpoguma. Zum Beispiel war es ja so, dass kurz vor der einen Großchance Nsoki und Akpoguma ja, sich völlig falsch abgestimmt haben aufeinander, ne, den Ball nicht klären. Aber danach ist eigentlich die Erklärung, warum kein Tor fällt, aus meiner Sicht, dass Nsoki und Akpoguma wahnsinnig nah am Mann bleiben. Und dann verliert nach wenigen Sekunden Akpoguma den Stürmer und Nsoki übernimmt direkt. Und das ist zum Beispiel sowas, was man in der Vergangenheit auch nicht immer gesehen hat. Und was man auch nochmal sagen kann, immerhin sind keine großartigen Patzer aufgefallen im Spiel gegen den Ball. Ein Erklärungsansatz von meiner Seite wäre vielleicht noch, auch gerade wenn man sich fragt, ja gut, warum waren das denn so wenig Torchancen? Und da muss man vielleicht auch kurz über Matarazzo reden. Wir haben ja kaum rotiert. Ganz, ganz wenig Rotation. Heidenheim, die ja einen wesentlich schwächeren Kader besitzen, haben, glaube ich, doppelt so viele Spieler getauscht. Und da frage ich mich, ob das vielleicht irgendwie ein Problem war oder vielleicht sogar eine Fehlentscheidung von Rino.
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, weil also die zweite englische Woche steht uns ja erst noch bevor. Also das Einzige, was die Mannschaft eigentlich leisten musste, ist ein Spiel am Donnerstag und am Sonntag, am späten Abend. Ne? Das war ja erst 19.30 Uhr. Mhm. Also da verlange ich eigentlich schon von einem Profifußballer, dass das in einer Woche mal geht. Ne? Deswegen würde ich das mal ausschließen. Aber ich erinnere mich an jemanden, der mal gesagt hat, dass ein Nsoki gegen Heidenheim ein gutes Spiel macht, das erwartet irgendwie jeder. Und derjenige war ich. Mich überrascht es nicht, dass Nsoki wieder gegen Heidenheim ein gutes Spiel macht. Es ist die Dauer an Spielen, die Nsoki immer das Genick bricht. Beziehungsweise die guten Gegner, wo man dann manchmal merkt, dass Nsoki einfach sehr, sehr anfällig für Patzer ist. Mir war es wieder echt klar, dass Nsoki gerade gegen so einen Gegner echt ganz gut spielen wird. Ne? Und du hast auch recht, ich nehme es wirklich mit. Wir haben seit langem mal wieder zu Null gespielt.
Da muss ich eine Quizfrage draus machen, Jonas. Wie lange haben wir denn jetzt nicht zu Null gespielt in der Bundesliga? Einfach mal spontan.
Du weißt eine genaue Anzahl an Spielen?
Ich weiß eine Anzahl an, ja, einen Zeitraum.
Okay, sag mal, ich muss einen Zeitraum sagen.
In Monaten.
Okay, wir haben das letzte Mal zu Null gespielt. Wir haben jetzt Ende Oktober 2024. Wir haben das letzte Mal im Februar 2024 zu Null gespielt.
April 23.
Was? Da stelle ich mir die Frage, wieso sind wir noch in der Liga und sind nicht abgestiegen? Das ist ja eine katastrophale Statistik.
Absolut.
Ja. Und erstes trotzdem Mal reden alle darüber, dass wir einen der besten Bundesliga-Torhüter haben. Stell dir mal vor, wir hätten keinen guten Torhüter. Dann wären wir wirklich in Liga 2.
Warum zahlen Millionen Menschen zu viel für ihre Handys? Monat für Monat, obwohl sie ihnen schon längst gehören. Warum Handys nicht einfach abbezahlen, statt unbemerkt immer weiter? Warum eigentlich nicht? Mit O2 PayStop zahlst du bei O2 dein Handy selbstverständlich nur ab und nicht unbemerkt immer weiter. O2 can do.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Stell dir mal vor, wir hätten keinen guten Torhüter. Dann wären wir wirklich in Liga 2 mit so einer Statistik.
So ist es absolut. Und deswegen verstehe ich auch, wenn Baumann und Matarazzo sowas dann eben sagen. Aber ja, tragisch. Sorry. Ja,
brutal, brutal.
Du wolltest deinen Punkt, glaube ich, noch fertig machen, was Nsocki betrifft.
Ja, oder ich schließe da tatsächlich auch Akpoguma nicht aus, ne? Die Frage wird ja einfach nur sein, können die Jungs auf dem Niveau, wo wir hinwollen, verteidigen? Über eine Dauer? Sie müssen ja eigentlich jede Woche performen, wenn sie Stammspieler sein wollen. Und diese Frage würde ich Stand jetzt eben beneinen. Und da ändere ich meine Meinung auch nicht wegen einem guten Spiel in Heidenheim. Sondern die Frage ist einfach nur, können die beiden das, was Kabak eigentlich die ganze Zeit macht oder was man eigentlich von einem Innenverteidiger wie einem Robin Ranac, den man für 8 Millionen kauft, was man verlangt von denen.
Ne? Der nicht im Kader stand im Übrigen.
Das ist wirklich krass, das ist wirklich krass. Ne? Und ich mache wieder den Punkt. Wie beschissen musst du im Training sein, dass Nsocki, der ganz, ganz oft gepatzt hat schon, trotzdem vor dir spielt, obwohl du eigentlich Vorschusslorbeeren hast.
Ja, und in Minute 84 kam dann ja auch nur Arthur Chavez und ich muss es, ja, und das ist wirklich auch ein alarmierendes Zeichen, aber ich muss weiterhin sagen, dass ich auch mir vorstellen kann, dass es dann am Ende doch Arthur Chavez ist, weil dann in ein, zwei Spielen dann doch wieder der große Patzer von Nsocki oder Akpo kommt und ein Chavez vielleicht natürlich vom Niveau nicht ganz auf diesem Plateau ist, aber vielleicht sogar der weniger fehleranfällige. Und ne, also was ihn ja schon ausgezeichnet hat bisher ist, wie schnell er sich da offenbar akklimatisiert hat von der zweiten portugiesischen Liga jetzt an unser Niveau und wie bissig und wie willensstark er da auftritt. Also mal gucken, ob er nicht letztlich irgendwie ein Teil der Lösung ist, aber was da wieder mit Ranac los ist und über Scholloi brauchen wir gar nicht reden. Absoluter Wahnsinn, aber hey, immerhin konnte Judges Tamaseku 11 Minuten spielen.
Aber die Frage ist auch, selbst wenn Chavez Teil der Lösung ist, wie gut ist die Lösung dann? Ist es eine Notlösung? Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Weil ich bin mir sicher, ich rede ja auch oft, viele Jahre machen wir schon einen Podcast, Akpoguma ist ein klasse Spieler. Ne? Ich mag den auch persönlich sehr, sehr gern und bin echt froh, dass er bei uns ist. Und habe ja auch schon ganz oft nett über ihn geredet. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Aber wo ich mir mittlerweile fast sicher bin, ist, du kannst einen Akpoguma in eine gut funktionierende Vierer-Fünfer-Kette integrieren. Geht. Du kannst bestimmt auch einen Nsocki da rein integrieren. Teilweise. Bestimmt auch einen Chavez. Aber ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass du in eine Defensive, die eh wackelig ist, weil wir nicht mal wissen, wer unser Führungsverteidiger ist, wer unser Abwehrchef ist. Ist es Grilic? Ist es Stach? Wenn es Stach ist, dann macht es Stach noch nicht lange. Das heißt, wir wackeln. Und ich bin mir ganz sicher, du kannst nicht linker Innenverteidiger und rechter Innenverteidiger beide auf diesem unsicheren Niveau haben. Selbst wenn am Ende Chavez Teil der Lösung ist, dann wird diese Lösung sein, dass wir auf gar keinen Fall am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz haben. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist die Abwehr dann einfach individuell zu schlecht.
Ja, mutmaßlich. Worüber man natürlich auch nochmal kurz sprechen könnte, weil es an der Stelle passt, ist deine These, die du geäußert hast. Ich weiß jetzt nicht, ob im Podcast oder privat, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, dass Pavel jetzt, wo er fit ist, sofort wieder in die Startelf rückt, allerdings nicht als rechter Außenverteidiger. Was sagst du dazu? Er hat 32 Minuten gespielt, er scheint fit zu sein. Was denkst du, passiert jetzt mit Pavel in unserer immer noch nicht stabilen Fünferreihe?
Na gut, das Problem, was Matarazzo jetzt unweigerlich hat, ist, dass er jetzt mit Gendrey einen teuren rechten Außenverteidiger im Kader hat, der es sich eigentlich auch verdient hat, weiterzuspielen. Also er hat sich zumindest nicht die Bank verdient, der hat jetzt nicht immer überragend gespielt, aber war die meiste Zeit okay und ist konstant. Und man sieht wirklich, was er kann. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, auch wenn andere schon anderes gesagt haben, Gendrey ist absolut kein Innenverteidiger. Du merkst an seiner Geschwindigkeit, an seinem Offensivdrang, an wie er den Ball streichelt, der Typ ist ein rechter Außenverteidiger,
absolut, durch und durch. Wobei er jetzt im Spiel gegen Heidenheim eher durchschnittlich war, würde ich sagen.
Mit Sicherheit. Aber er hat sich auf jeden Fall nicht die Bank verdient. Ja. Sondern er ist jemand, wo du sagen kannst, ja, das ist ein Mann für die Zukunft und er war auch sehr, sehr teuer. Ja. Jetzt ist aber das Problem, jetzt hast du auch noch Pavel. Und wenn jemand für Konstanz steht bei der TSG, dann ist es natürlich Olli Baumann, Kramaric, aber natürlich auch unsere tschechische Lokomotive. So, und jetzt, wenn wir eine Sache in der Vierer-Fünfer-Kette nicht haben, dann ist es ja wohl Konstanz. Und dann wäre ich meiner Meinung nach, wäre ich dann dämlich, einen sehr konstanten Verteidiger zu benchen, ne, für Gendrey. Also bin ich sehr schnell auf die Variante gekommen, weil Akpoguma ist teilweise unsicher, Nsoki ist teilweise unsicher, Chavez ist bestimmt auch nicht die Musterlösung. Ich bin dann auf die Lösung gekommen, okay, Gendrey macht es gut, gib ihm die Position. Pavel ist eh jemand, sehr verletzungsanfällig, muss vielleicht so langsam mal sein Spiel umstellen, ist eh nicht der Superschnellste. Was er aber ist, ist ein fleißiger, unfassbar konstanter Verteidiger. Also warum nicht auf die Idee kommen, Pavel in die rechte Innenverteidigung zu stellen? Hat er schon teilweise aushilfsmäßig gemacht, aber wirklich nur dann, wenn die Kacke richtig am Dampfen war. Aufgrund unserer Situation aktuell in der Innenverteidigung, Verletzung Kabaks und so weiter, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass Pavel da ein bisschen Ruhe in die Position reinbringt. Einfach nur, weil er das macht, was er soll. Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Kann ich mir auch vorstellen. Als Gegenargument würde mir nur einfallen, dass man jetzt ja mit diesen englischen Wochen fast sogar ein Backup auf rechts außen braucht. Also ob jetzt zum Beispiel ein Gendrey wirklich 90 durchspielen kann, halte ich für sehr fraglich gegen Nürnberg. Das heißt, ich glaube, in der idealen Welt würde Matarazzo es wahrscheinlich gerne so machen, dass Pavel jetzt 60 Minuten gegen Nürnberg kriegt und dann Gendrey kommt.
Die darf Frage, er auch sehr gerne machen, aber erst wenn Kabak wieder fit ist.
Ja, das ist tatsächlich ein legitimer Gedanke, muss man natürlich sagen. Ne? Kabak wird sicherlich noch 2-3 Monate brauchen, bis er wieder im Training ist, bis er dann im Rhythmus ist. Ja, ich würde sagen, wir beobachten es. Mich würde natürlich grundsätzlich mehr freuen, wenn einer von den Innenverteidigern funktioniert, egal wer es letztlich ist, selbst wenn es dann doch irgendwie sogar Drexler sein sollte oder so. Aber ja, könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben bezüglich dieser Frage über Instagram, weil das ist, glaube ich, wirklich was, worüber Matarazzo zumindest mal nachdenken sollte. Aber zu welchem Fazit er da kommt, würde ich sagen, oder wir auch, völlig, völlig offen. Weil man muss vielleicht auch sagen, das Spiel über die Flügel ist vielleicht auch noch optimierungsbedürftig. Also Gendrey ist jetzt auch nicht unbedingt der da Tempo hin oder her die Meter macht. Da hat er sogar Prass teilweise Probleme, bis zur Grundlinie durchzulaufen. Vielleicht fehlt ihm der Automatismus, aber der Einzige, der diesen Automatismus zu 100% hat, ist, unabhängig vom Tempo, Pavel. Liegt vielleicht auch daran, Jonas, dass Gendrey ja sonst in der Viererkette rechts verteidigt hat und nicht in der Fünferkette.
Ja, aber widersprich mir gerne, aber das verstehe ich manchmal nicht. Gerade gegen eine tiefstehende Mannschaft wie Heidenheim, das einfachste Mittel der Welt ist es doch eigentlich, dazu musst du nicht mal wirklich krasse Fußballer oder individuelle Klasse im Team haben, das einfachste Mittel und das plumpste Mittel, vors Tor zu kommen und potenzielle Chancen zu kreieren, ist dieses Hinterlaufen des Außenverteidigers, was Philipp Lahm mit Arjen Robben zur Primezeit von Bayern München die ganze Zeit gemacht hat. Natürlich auf einem Weltklasseniveau, was Lahm und Robben dann machen. Ne? Robben täuscht manchmal an und jagt ihn dann mit links direkt in den Winkel. Das verlangt niemand. Aber das in der Light-Variante, das ist doch das einfachste Mittel, vors Tor zu kommen. Und wir haben ja mittlerweile auch einigermaßen große Stürmer, die das da vorne auch verwerten könnten. Ne? Bülter ist jetzt nicht der Kopfballstärkste, aber er ist zumindest groß. Loschek ist eigentlich auch ziemlich groß, ist jetzt auch nicht der Kopfballstärkste, aber wir haben auch einen Tabakovic. Also grundsätzlich, und die können ja auch mit dem Fuß, ne, du kannst ja auch flache Hereingaben bringen. Aber grundsätzlich, dieses, der rechte Außenspieler dribbelt auf den Außenverteidiger zu und dann kommt mit Tempo Gendrey oder eben Prass und hinterläuft und dann kommt ein Ball von der Grundlinie in die Mitte. Das ist die einfachste Variante, um Chancen zu kreieren. Und irgendwie machen wir das nicht mehr. Mhm.
Ja, obwohl wir insgesamt sogar relativ häufig flanken, also unsere Flankenanzahl ist deutlich überdurchschnittlich in der Bundesliga, aber ich glaube tatsächlich, dass wir häufig aus den falschen Positionen heraus auch flanken. Und ja, muss man gucken, ob das sich einpendelt, weil natürlich ist das Potenzial da, gerade auch bei einem Prass sowas zu machen, in Ansätzen gelingt es ja auch, aber insgesamt war das ein Spiel, bei dem, ich würde sagen, Flanken eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben, also was jetzt die Torchancen anging.
Genau. Okay, David, das heißt, leider müssen wir mit dem 0-0 in Heidenheim zufrieden sein.
So ist es.
Tabellarisch sieht es natürlich nicht gut aus. Wir haben eigentlich die einzigen drei Mannschaften hinter uns, die uns wahrscheinlich, oder sagen wir mal nicht uns, sondern so St. Pauli, Holstein Kiel und Bochum. Das sind ja eigentlich so, Bochum vielleicht nicht, aber die anderen zwei Mannschaften sind eigentlich die, die jeder vor dem Jahr schon abgeschrieben hat. Diese Mannschaften, die jetzt hinter uns stehen, die könnten irgendeiner Überraschungsmannschaft, die am Ende hinten drin stehen wird, den Arsch retten. Vielleicht sind wir es, vielleicht aber auch irgendjemand anderes wie Augsburg, Mainz, Wolfsburg und so weiter. Aber am Ende kann es sein, dass du gerade auch wegen diesen Mannschaften nicht abschreibst, obwohl du eine katastrophale Saison gespielt hast. Das ist natürlich gute Ausgangsposition, einfach nur vor diesen Mannschaften zu sein. Aber was du auch nicht vergessen darfst, ist, so langsam kehrt, und das ist das Letzte, was ich eigentlich zum Heidenheim-Spiel sagen will, so langsam hat man das Gefühl, dass ein bisschen Ruhe in unseren Verein einkehrt. Weil, was wir beobachtet haben, David, ist, es gab ja diesen Nebel am Anfang des Spiels aus unserem Block. Das heißt, zumindest auswärts, ich weiß jetzt nicht, ob der Boykott die ersten 20 Minuten unserer Fans generell beendet ist oder ob sie sich einfach nur darauf geeinigt haben, dass sie es nur bei Heimspielen machen. Aber der Support war ab Minute 1 da, zumindest in Heidenheim.
Ja, absolut. Absolut. Und ja, das kann natürlich auch wechselwirken, was du jetzt gerade sagst, mit der Leistung. Ne? So eine Unruhe, die hilft einer Mannschaft nicht weiter. Inwiefern sie dann genau schadet, ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Aber ja, das definitiv. Aber wo du unsere Fans und uns und die Situation ansprichst, sind wir eigentlich auch schon beim Nürnberg-Spiel heute Abend und bei der Zukunft. Denn es werden, und das muss man wirklich sagen, traurige 16.000 erwartet heute. Und man muss dazu sagen, dass man mit mindestens 4.500 Nürnberg-Fans rechnet. Es könnten durchaus mehr werden. Wie das unter der Woche möglich ist, muss man mir auch erstmal erklären, aber gut. Müssen wir beobachten, ist natürlich alles andere als ideal, aber es erwartet immerhin ein Gegner, auf uns, der ja mutmaßlich sehr interessanten Fußball spielen wird. Die Mannschaft von Miroslav Klose spielt ja sowas wie alles oder nichts, muss man fast sagen. Nach 10 Partien haben die bereits 23 Tore geschossen und 19 kassiert. Jetzt haben sie es aber auch mit den 23 Toren nur auf relativ wenige Punkte geschafft und sind Tabellenachter. Aber ne, es ist eine junge Mannschaft, die sich so ein bisschen im Rausch befindet, die ja vielleicht nicht den größten Wert legt auf sowas wie defensive Kompaktheit oder so. Passt vielleicht auch zum Trainer. Und da darf man sehr gespannt sein, weil eigentlich ist das ja ein Ansatz, der uns liegen dürfte. Ne, eine Mannschaft, die uns auch Räume gibt, weil sie selbst offensiv spielen muss. Das ist eine Mannschaft, die bisher noch nie gemauert hat, in keinem einzigen Spiel. Das heißt, es ist fraglich, ob sie das kann, ob sie das will. Gerade weil Klose das auch eher als Bonusspiel sieht, als jetzt irgendwie das riesige große Ding. Also schon als wichtiges Spiel, aber ne, nicht als eins, das man um Biegen und Brechen mit irgendeiner Mauertaktik gewinnen soll. Und was auch ganz lustig ist, Jonas, abschließend, wer ist der Player to watch bei Nürnberg? Julian Justwan. Mhm. Mit 3 Toren und 5 Assists, der zuletzt auch richtig abgeliefert hat gegen Regensburg, aber sonst auch ein ganz wichtiger Faktor ist im Mittelfeld vom 1. FC Nürnberg, der ja 11 Jahre lang, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Jonas, 11 Jahre lang Matarazzo eine Heimat geboten hat. Er war da unter anderem 8 Jahre lang Trainer im Jugendbereich und 3 Jahre lang Spieler.
Genau. Ja, also Nürnberg ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, gerade, also du hast ja gerade schon gesagt, Klose ist auf jeden Fall ein Trainer, finde ich zumindest als objektiver Zuschauer sehr, sehr spannend, der lieber 5-4 als 1-0 gewinnt. Ich glaube, das würden tatsächlich die wenigsten Trainer im Fußballbereich unterschreiben. Ja. Aber Miroslav Klose, bei dem ist es auf jeden Fall so. Ne? Allein wenn du dir die letzten Ergebnisse anguckst, defensive Kompaktheit überhaupt nicht da, 3 Gegentore gekriegt gegen Regensburg. Da denkst du normalerweise, das musst du verlieren, wenn du 3 fängst gegen Regensburg, sie schießen halt 8. Ne? Genauso auch gegen Preußen Münster, auch da 2 gefangen, schießen sie halt 3. Also das ist wirklich beeindruckend, was für einen anderen Ansatz Nürnberg da vor allem verfolgt. Weil um so einen offensiven Fußball zu spielen, ohne zu mauern, da brauchst du auch in Liga 2. Wir alle wissen, wie in Liga 2 der Fußball funktioniert. Ne? Da ist nichts mit filigraner Technik. Da wird sehr, sehr oft, zumindest bei den erfolgreichen Teams, der Ball auch mal lang auf den großen Stoßstürmer geklopft und dann wird geguckt, wie es weitergeht. Und Nürnberg braucht für die Spielweise, die sie haben, schon auch qualitativ hochwertige Spieler. Jetzt kommt der Clou, warum das Ganze funktionieren könnte und warum ich auch nicht ausschließen würde, dass Nürnberg vielleicht am Ende sogar um den Aufstieg mitspielt. Sie haben diese Qualität. Also sie haben im Kader schon wirklich Leute, wo du sagen kannst, die haben Erstligapotenzial, beziehungsweise haben auch schon Erste Liga gespielt. Ne? Julian Justwan hat Erste Liga gespielt. Wen haben sie noch von der ersten Liga, der Knoche. Das schon gemacht hat? Wie bitte?
Robin Knoche
in der Innenverteidigung. Dann den, wer ist der Linksverteidiger? Den habe ich mir auch noch gemerkt.
Danilo Suarez. Der war doch bei uns sogar kurz.
Genau, also sie haben schon Leute aus der ersten Liga und sind auch wirklich für die zweite Liga eine spielerisch starke Mannschaft. Jetzt ist aber das Problem, dass ich nicht glaube, dass sie das gleiche Spiel gegen uns auch spielen werden. Also ich glaube nicht, dass Klose so naiv ist und nach Sinsheim reist und sich denkt, wir spielen das Spiel genauso wie gegen Preußen Münster. Ich glaube, da werden wir eine ganz, ganz andere Seite von Nürnberg sehen, eine ekligere Seite, eine tiefere Seite. Ist natürlich nur die Frage, kann der FC Nürnberg das überhaupt nach so einer langen Zeit, wo sie es nicht mehr gespielt haben? Und das ist unsere Chance.
Ja, ja. Spannend ist eben auch, dass hier 2 Mannschaften aufeinandertreffen, die, wenn man die jeweiligen gegenüberliegenden Trainer befragt, ihre Hauptstärke im Konterspiel haben. Also Klose sagt über Hoffenheim, dass die Hauptstärke im Konterspiel liegt. Und Matarazzo sagt über Nürnberg, dass die Hauptstärke im Konterspiel liegt. Und da darf man jetzt gespannt sein, welche Mannschaft der anderen das Spiel eher ausschalten kann. Aber ja, du sagst es natürlich, Nürnberg kann nicht so spielen wie gegen Regensburg. Aber das ist ja grundsätzlich, egal wie es läuft heute Abend, Jonas, erstmal ein Nachteil. Nürnberg muss eigentlich ihr Spiel in gewisser Weise anpassen. Sie spielen in der Regel mit 4 Offensivspielern. Das kannst du so eigentlich auch nicht immer durchziehen. Und auch etwas ungewöhnlich, vielleicht sogar für die zweite Liga, wobei du verfolgst es genauer, sie spielen eigentlich unser System. Also mit 2 offensiven Außenverteidigern und einer Dreierkette. Mhm. Und erst seitdem funktioniert es. Also vorher haben sie das nicht gespielt und vorher haben sie ja dann teilweise auf den Sack bekommen. Der Saisonstart war ja ganz mies und Klose wurde sogar schon angezählt.
Ja, es ist nicht unüblich, Fünferkette zu spielen in der zweiten Liga, aber tatsächlich sieht man da häufiger noch eine Viererkette. Mhm. Einfach nur, weil du in der zweiten Liga halt oftmals sagst, so die 4 Leute, die bleiben eigentlich nahezu hinten. Ne? Und das ist schon was. Also Nürnberg hat genauso Schienenspieler, wie wir sie in der Theorie eigentlich auch haben. Ja, der Punkt ist nur, wenn beide Mannschaften ihre Stärke im Konterspiel haben, dann kann Nürnberg dieses Konterspiel gegen uns spielen. Und zwar perfekt, weil wir werden den den Ball haben. Wir werden auf tiefstehende Nürnberger treffen. Die werden uns nicht anlaufen. So blöd werden sie nicht sein. Wir werden nicht auf Konter spielen können. Und dass wir es extrem schwer haben, momentan Tore zu schießen gegen tiefstehende Gegner, das hat Miroslav Klose wahrscheinlich spätestens im Heidenheim-Spiel gesehen. Und ja, dann wird es darauf ankommen, schaffen wir es irgendwie im Pokal, schaffen wir es irgendwie früh ein Tor zu schießen, ist mir vollkommen egal wie. Und selbst wenn Kramaric irgendwie einen Elfmeter reinmacht oder einen Freistoß oder mal ein Eckballtor, auch wenn das bei uns sehr unwahrscheinlich ist, du brauchst dieses 1:0 und dann muss Nürnberg. Dann, wenn die rausgehen, dann wird es wahrscheinlich wirklich ein Spiel gegen Zweitligisten. Bleibt dieses Spiel lange 0:0, haben wir ein richtiges Problem. Weil dann, je länger das Spiel dauert, desto stärker wird Nürnberg. Desto Absolut. Mehr werden sie sich auch zutrauen.
Gutes Argument von dir. Was ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich, dass Nürnberg in der zweiten Liga nicht tief steht. Die gehen ja hoch drauf.
Ja.
Um den Ball zu erobern, um zu kontern. Das können sie gegen uns eigentlich nicht bringen. Das darf gegen uns eigentlich nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich müssen je nachdem beide Mannschaften ihr Spiel dann doch anpassen. Wir, indem wir deutlich mehr Ballbesitz haben, als wir das vielleicht unbedingt wollen. Andererseits haben wir natürlich Spieler wie Kramaric, Bischof, Grilic, die ja teilweise zauberhafte Pässe spielen können. Und Nürnberg muss halt den Konter aus einer sehr tiefen Position mutmaßlich fahren. Also ich glaube, es wird sehr spannend. Ich glaube, dass beide Trainer da sich doch einige Stunden im Büro eingeschlossen haben, zusammen mit ihren Co-Trainern überlegt haben, wie machen wir das denn? Was vielleicht abschließend noch ganz spannend ist, Matarazzo hat jetzt tatsächlich angedeutet, dass rotiert wird. Er hat es nicht genau so gesagt, aber er meinte, dass es zumindest gut möglich ist. Und ich persönlich rechne fest damit, weil natürlich ein Sieg gegen St. Pauli viel wichtiger ist am Wochenende als jetzt. Natürlich idealerweise sollen beide Spiele gewonnen werden. Was wären denn, Jonas, für dich Kandidaten, die jetzt starten
können? Tabakovic.
Tabakovic?
Ha, du kannst das beste Mittel, also unabhängig davon, dass er sich es auch verdient hat, ne? Und das, also warum nicht? Er hat ja jetzt nicht so viel Einsatzzeiten bekommen. Aber du spielst gegen den Zweitligisten, dann werfe ich doch den Torschützenkönig der zweiten Liga rein.
Ja, ist in gewisser Weise logisch, absolut.
Also, ne, das ist jetzt wirklich einfachste Bauernpsychologie, aber, hä? Ich habe denjenigen, der die zweite Liga letztes Jahr zerschossen hat. Wie bekämpfe ich einen Zweitligisten? Mit jemandem, der es kann. Ne, das ist wie wenn ich Terodde anrufe und frage, wir spielen wieder Liga 2, bist du am Start? Weil für Liga 1 ist Terodde eher nicht zu gebrauchen. Bei Tabakovic wissen wir es noch nicht ganz, aber hätte er sich auf jeden Fall verdient. Ne? Hat ja letzt erst sein erstes Tor geschossen für uns. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Was du natürlich dennoch brauchst, und deswegen hoffe ich, dass die Rotation nicht allzu weit geht, du brauchst trotzdem dieses gewisse Tempo. Also so ein Bülter würde ich tatsächlich trotzdem gerne sehen, weil einfach das eine Waffe ist, die gibt's. Also so einen Spielertypen wie Bülter, den findest du in Liga 2 echt selten. Der so schnell ist und auch einigermaßen gut am Ball, den würde ich gerne sehen. Und natürlich, ja, du brauchst eine gewisse Basis. Also ich glaube nicht, dass ein Kramaric auf der Bank sitzen wird. Ich glaube eher vielleicht mal, dass ein Bischof eine Pause bekommt und ein Tohumcu dafür reingeht. Dass
mit
vielleicht
mit ein Pavel wieder rechne ich spielt. Auch fest. Ja.
Wie bitte?
Mit Tohumcu rechne ich auch fest. Der hat jetzt ganz viele Einwechselzeiten bekommen, genau. Aber nie einen Startelf-Einsatz.
Genau, also ich gehe wirklich davon aus, dass mit Rotation gemeint ist, 2-3 Positionen. Ansonsten glaube ich, dass unsere Basis so beisammen gehalten wird.
Ja, und was auch noch angesprochen wurde, im ersten Pokalspiel hat ja Luca Philipp gespielt. Ich habe das im TSG-Radio verfolgt und hat da sehr gewackelt. Danach ja. Wurde natürlich Matarazzo gefragt, also einfach nur, ob wieder eine Torwartrotation ansteht. Und long story short, es entscheidet eigentlich Baumann. Und es klang für mich so, als würde Baumann auch spielen. Aber ja. Matarazzo sucht das Gespräch mit Baumann über diese Frage.
Es ist leider so, ich kann mich auch noch dran erinnern. Also Luca Philipp hatte extreme Probleme, gerade beim Spielaufbau. Das, was ja auch ganz, ganz wichtig für uns ist. Olli Baumann ist da ja sehr involviert und Luca Philipp hatte da extreme Probleme. Hat des Öfteren Bälle verloren beim Abschlag, hat die Abschläge zu langsam gemacht und. Ja, also ich glaube schon, wenn Olli Baumann diesen sportlichen Ehrgeiz in sich trägt und sagt, ey, vielleicht kommen wir auch mal ins DFB-Pokal-Halbfinale. Und ich glaube, das hat er, diesen Ehrgeiz in sich. dann wird Olli Baumann, wenn er gefragt wird, auf keinen Fall sagen, ist mir egal, soll Luca Philipp spielen, sondern dann will er schon spielen.
Denke ich auch, ja, ja. Und ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass natürlich Philipp in irgendeiner Art und Weise integriert werden sollte, aber dieser eine Einsatz, der war schon leider sehr, sehr wackelig, muss man sagen.
Und was Matarazzo nicht unterschätzen darf, wir wissen jetzt schon, die Bundesliga-Saison ist noch nicht alt, Europa-League-Saison ist auch noch nicht alt, dass wir in der Europa League ein Wunder schaffen und da auch nur ins Viertelfinale kommen, nicht sehr wahrscheinlich. Aber, dass wir in der Bundesliga dieses Jahr keine große Rolle um Europa spielen, nahezu
sicher.
Nahezu sicher, genau. Das heißt, was braucht Matarazzo eigentlich vielleicht, um die Fans in diesem Jahr so ein bisschen zu besänftigen? Aha, ein DFB-Pokalwunder. Und da würde es allein schon reichen, so ein DFB-Pokal-Halbfinale. Das würde diesem Jahr irgendwie was geben, auch wenn du am Ende nur Platz 11 in der Bundesliga wirst und in der Europa League irgendwann in dieser Zwischenrunde rausfliegst. Aber wenn du das schaffst, dann gibt es irgendwie der Saison so einen anderen Schleier. Und das, glaube ich, braucht Matarazzo.
Ja, und Matarazzo will ja auch für sich und für sein Team ein Erfolgserlebnis haben. Aber klar, wir wissen auch, der Pokal ist sehr schwer ausrechenbar. Wir werden es heute Abend um 20.45 Uhr bei Sky verfolgen und drücken natürlich alle vorhandenen Flossen. Ich hätte noch eine letzte Bemerkung hier auf dem Zettel stehen. Und zwar wurde mir es in die Timeline gespült, aber ich habe es jetzt gerade auch auf die Schnelle auch nicht mehr gefunden. Am Donnerstag soll ein Treffen stattfinden nochmal zwischen den Fans, also der aktiven Fanszene, dem Verein und der Geschäftsführung, um da weiter zu sprechen. Das sind ja erstmal gute Nachrichten. Wenn uns da irgendjemand auf dem Laufenden halten möchte, gerne. Ansonsten kann ich das aber nur gutheißen. Und ich glaube, was diesen Bereich angeht, scheinen wir zumindest auf einem deutlich besseren Weg zu sein als noch vor 6 Wochen.
Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich am Samstag um 15.30 Uhr, wir werden nicht mehr viel darüber reden, weil es jetzt auch den Rahmen sprengt und weil wir nicht da viel darauf eingehen können, weil wir jetzt noch ein Spiel davor haben. Aber wir haben ein Topspiel für uns. Ne, so hart wie es klingt, aber du musst zu diesem Zeitpunkt, da reicht kein Punkt mehr gegen St. Pauli. Du musst als Tabellen-15. dann gegen St. Pauli daheim gewinnen. St. Pauli generell eine Mannschaft, also die haben es schon schwer in der ersten Liga und das werden sie auch das ganze Jahr schwer haben. Die werden am Ende meiner Meinung nach auch absteigen.
Ja.
Die spielen schon eher den Fußball, den man erwartet bei einer Mannschaft, die aufgestiegen ist. Versuchen schon auch jedes 0-0 mitzunehmen. Ne? Also 2 ihrer 3 Spiele, die sie nicht verloren haben, waren 0-0 Spiele. Einmal gegen Leipzig, einmal gegen Wolfsburg, wo man eigentlich natürlich auch mit einer Niederlage gerechnet hat. Und dann eben dieses eine Wunderspiel in Freiburg, wo sie 3-0 gewonnen haben. Ansonsten ist die St. Pauli-Saison bis jetzt eigentlich wie erwartet. Und ja, das ist ein Pflichtsieg. Man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, wenn Matarazzo das Spiel am Samstag nicht gewinnen sollte, dann kann er heute Abend auch Nürnberg 6-0 schlagen. Ich glaube, dann wird's nicht eng, weil dafür hat er jetzt gerade erst den Rücken gestärkt bekommen. Aber ich glaube, dann sind schon ein paar Alarmleuchten an.
Absolut. Also ich habe immer Sorge, das dann an irgendeiner Stelle zu jinxen. Aber das sind jetzt wirklich richtungsweisende Spiele, gerade auch was so Selbstvertrauen angeht, ne? Und das eigene Zutrauen in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten. Wenn diese beiden Spiele jetzt gewonnen werden in dieser Woche, dann kann das echt eine angenehme Saison werden, womit ich jetzt nicht meine, dass wir 6. 7. werden. Wie gesagt, das scheint sehr unrealistisch, aber dann werden wir ja immerhin mal hinten raus so ein bisschen. Wir haben jetzt ja immerhin wieder ein bisschen Anschluss bekommen ans Mittelfeld, punktetechnisch. Und so ein Pokalsieg wird natürlich auch tragen, weil wir jetzt ja wirklich so früh ausgeschieden sind in den letzten Jahren. Ich glaube sogar, Jonas, dass so ein Viertelfinale relativ euphorisierend wirken könnte. Weil auch das hatten wir jetzt ja in den letzten Jahren nur in den seltensten Fällen.
Hundertprozentig. Wir wollen gar nicht uns ausmalen, was passieren würde, wenn wir tatsächlich jetzt beide Spiele verlieren sollten. Da kann jeder mal auf die Tabelle gucken, wie es dann aussehen würde, wenn wir tatsächlich beide Spiele verlieren sollten. Ne? Also da reden wir jetzt gar nicht drüber, da reden wir dann drüber, wenn es soweit kommen sollte. Wir gehen jetzt
erstmal
nicht davon aus. Ich gehe David felsenfest davon aus, wir hören uns nächste Woche mit einem spannenden Nürnberg-Spiel, wo wir von mir aus auch, habe ich immer ganz gerne eigentlich, wir kommen weiter, aber es wird vielleicht auch eng. Vielleicht müssen wir ja sogar in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen. Wir werden aber weiterkommen. Und dann ein sehr, sehr souveränes Spiel gegen St. Pauli. Da wird es sehr, sehr deutlich und wir können uns einen sehr entspannten Nachmittag machen. Und das sind meine Prognosen. Und damit würden wir uns nächste Woche wieder hören.
Ganz genau, vor dem Duell gegen den FC Augsburg. Vielen Dank euch fürs Einschalten, vielen Dank dir Jonas und schöne Woche euch.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.